Miete, Kaufpreis, das kennt eigentlich jeder. Aber was ist, wenn Miete mal nicht aussieht, ein Infrastrukturprojekt durch deinen Vorgarten gehen soll oder sich die Erbengemeinschaft über die Nutzung der Immobilie zerstreitet? Dann kommen erstens Anwälte ins Spiel und zweitens gibt es eine Nutzungsentschädigung. Und wie die aussieht und welche Fälle das wirklich betrifft, das erzählt mir heute Corinna Ruppel, Rechtsanwältin bei CDA Legal. Und weil das Gespräch sicher etwas länger geht, würde ich einfach sagen, wir starten direkt rein. Auf geht's! Hallo Corinna, schön, dass du dabei bist. Das Thema Nutzungsentschädigung wird ja vor allem dann relevant, wenn jemand die Immobilie nutzt, aber jetzt eigentlich nicht besitzt. Um es jetzt auch vielleicht ein bisschen weniger kryptisch zu machen, was sind das eigentlich für Fälle, über die wir jetzt heute sprechen wollen?
Ja, also in meiner Praxis ist das Nutzungsentschädigung eben dann bei Wir spezialisieren uns heute mal, fokussieren uns heute nur auf Immobilien, nicht auf andere Sachen, für die man auch Nutzungsentschädigung verlangen kann. Bei Immobilien kommt das aus meiner Sicht am meisten vor bei einer vermieteten Immobilie, wenn ich also Eigentümer bin und Vermieter. Bei einer vermieteten Immobilie, es kommt vor bei Enteignung, wird immer groß diskutiert, ist aber jetzt sicherlich kein Standardgeschäft. Also wird ein paar Kanzleien geben, die sich darauf spezialisiert haben und die werden das nur machen. Aber bei uns ist es noch nie gekommen. Enteignung und bei Erbschaft ist es allerdings auch nochmal ein ganz großes Thema, Nutzungsentschädigung. Die Konzepte sind überall relativ gleich. Das heißt, man muss schauen, wie berechnet man die Nutzungsentschädigung. Da orientiert man sich oft an der ortsüblichen Miete. Aber wann und wie man Nutzungsentschädigung verlangen kann, ist eben unterschiedlich an unterschiedlichen Voraussetzungen geknüpft. So findet man im Gesetz alles durchweg durch sämtliche Paragraphen 535, wo Miete ist, 992, wo Eigennutz ist und so weiter. Findet man durch den ganzen, das ganze BGB durch und auch im Grundgesetz findet man eben die Grundlage für die Nutzungsentschädigung.
Guck mal, da sind wir innerhalb weniger Sekunden schon bis zum Grundgesetz gekommen. Schön. Allerdings mal tatsächlich eine Sache, bei der bei mir so ein bisschen jetzt nicht die Alarmglocken schellen, weil so einen Fall hatte ich noch nicht, aber kommt ja irgendwie vor, ne? Wir haben jetzt das Thema, ich habe eine Immobilie, ich vermiete die, ich kündige meinen Mieter oder mein Mieter kündigt, der zieht jetzt aber nicht aus, sagen wir mal. Dann ist es ja ein Fall für so eine Nutzungsentschädigung und da gibt es ja jetzt einige Probleme, die auf mich zukommen. Sagen wir mal, die Nutzungsentschädigung ist eine. Was ist denn da jetzt eigentlich festgeschrieben, was muss man da machen?
Also mal vorab mal kurz gesagt, auch die Miete ist eine Art Nutzungsentschädigung, die man bekommt. Also auch während man den ordentlichen Mietvertrag hat und alle sich vertragen, bekommt man übrigens auch eine Nutzungsentschädigung. Also Nutzungsentschädigung ist ein weiter Begriff. Auch bei der Enteignung später werden wir sehen, das Geld, das man bekommt, ist auch eine Nutzungsentschädigung. Bei Miete ist allerdings zu beachten, dass es hier auf verschiedenen Gründen eine Nutzungsentschädigung geben kann. Kommen wir mal zu den Sachen vielleicht, die etwas schneller abzuhandeln sind. Manche von uns werden sich vielleicht noch an die Hausbesetzung erinnern. Auch hier hatte der Eigentümer der Immobilie einen Anspruch gegen die Hausbesetzer auf Nutzungsentschädigung, die sich aus 987 BGB ergab. Ja, also der hatte nicht nur einen Anspruch darauf, dass er sein Haus wiederbekommt, sondern er konnte tatsächlich, wenn er irgendwen davon herausgefunden hat, wer das so ist, hatte tatsächlich auch einen Anspruch auf Nutzungsentschädigung. Ob das jemals durchgesetzt wurde, wage ich zu bezweifeln. Aber also da gibt es eine Art von Nutzungsentschädigung. Es gibt, man muss auch unterscheiden, wenn jemand meine Immobilie benutzt, im guten Glauben. Das heißt, er glaubt, dass er, dass ihm die Immobilie gehört. Gibt ganz verworrene Sachen manchmal. Und er konnte auch davon ausgehen, dass ihm die Immobilie gehört. Dann schuldet er mir auch Nutzungsentschädigung. Allerdings erst ab dem Zeitpunkt, wo er weiß, dass die Immobilie ihm nicht gehört. Also das heißt, er kann jahrelang drin gelebt haben in meiner Immobilie, im guten Glauben, wie immer sich der gute Glaube so manifestiert. Aus meiner Sicht kann das in Deutschland eigentlich gar nicht so viel sein, weil da wir ja ein Grundbuch haben und das eigentlich relativ gut läuft. Aber auch der muss eine Nutzungsentschädigung zahlen nach 992. Wir mit unseren Mietern befinden uns aber in den 550ern plus minus BGB. Ja. Und wenn ich meinem Mieter kündige und er bleibt drin, obwohl ich ihm rechtmäßig gekündigt habe, dann schuldet er mir einen Nutzungsersatz nach 546a BGB in dem Moment, wo er hätte ausziehen müssen und nicht ausgezogen ist. Der Nutzungsersatz orientiert sich nach dem Mietvertrag oder aber nach der ortsüblichen Vergleichsmiete, wenn die ein bisschen höher ist. Also man könnte auch schön mal gleich noch eine Mieterhöhung reinbauen in das Ganze.
Da kann ich es mir dann praktisch aussuchen, wenn schon dieser Fall kommt. Dann nehme ich dann einfach das Höhere oder wie ist das dann?
Ja, also ich nehme mal an, es gibt vor allen Dingen Streit, das ist das Erste, was es gibt. Ja. Allerdings muss man ein bisschen aufpassen. Also wenn der Mieter nicht auszieht und ich mache nichts, ja, dann habe ich weiter eine Nutzungsentschädigung. Aber es gibt ja auch den Fall, und das war ein ganz unangenehmer Fall, ich glaube, es war das OLG Karlsruhe, ich weiß es jetzt nicht genau, da hat der Mieter gekündigt und der Vermieter hat gesagt, nö, will ich nicht. Ja, ich will, das sehe ich nicht ein, also das erkenne ich nicht an, die Kündigung ist nicht wirksam. Der Mieter ist ausgezogen und hat nur noch ein paar Kisten in der Wohnung gelassen, war aber nicht mehr in der Wohnung. Und hat sogar unter Vorbehalt noch die Miete weiterbezahlt. Also der muss flüssig gewesen sein, der Mieter. Ja, unter Vorbehalt die Miete weiterbezahlt. Das war nämlich eine ziemlich große Wohnung, so irgendwie 180 Quadratmeter oder so. Hat also unter Vorbehalt die Miete weiterbezahlt und ist spät. Und der Vermieter hat dann losgeklagt auf Feststellung, dass das Mietverhältnis nicht gekündigt wurde. Ja, also er hat sich absolut das negiert, dass das Mietverhältnis gekündigt wurde. Und dann wurde festgestellt, doch, der Mieter durfte ordnungsgemäß und konnte ordnungsgemäß den Mietvertrag kündigen. So, jetzt ist der Mieter hergekommen und hat gesagt, okay, jetzt möchte ich meine unter Vorbehalt bezahlte Miete zurückhaben. Das waren irgendwie 28.000 Euro oder so.
Ja, kann man mal zurück.
Und dann hat der Vermieter gesagt, nö, du hattest da ja noch ein paar Kisten in deinem Haus drin. Ja, in der Wohnung drin. Und da hat dann das Gericht entschieden, ja, also, lieber Vermieter, du hast nicht zur Räumung aufgefordert, ganz und gar das Gegenteil. Das heißt, du hast es nicht anerkannt. Deswegen hast du keinen Nutzungsersatzanspruch. Ja. Und was den Nutzungsersatzanspruch bezüglich der paar Kisten betrifft, ja, also in normalen Lager, das würde in einem kleinen Lager einkommen, das würde für 120 Euro im Monat gehen, kriegst du 120 Euro. Ja, also da muss ich schon mal sehr gut überlegen. Und auch wenn man zum Beispiel, es ist ja eher der seltenere Fall, ja, dass man, also dass der Mieter kündigt, so, man erkennt das nicht an. Aber auch in den Fällen, wo der Vermieter kündigt, und der Mieter nicht auszieht und ich erwirke ein entsprechendes Gerichtsurteil und mache da nichts, schickt den Gerichtsvollzieher nicht los, lass den irgendwie noch 3 Monate drin wohnen, ohne dass ich das tue. Auch dann wird es schwierig, weil dann heißt es, du hast nicht aufgefordert und du kriegst deinen Nutzungsersatz unter Umständen nicht. Also wenn man einen Vermieter loswerden will, nichts zögern, auf jeden Fall tätig sein.
Okay, also das heißt dann wirklich, wenn mir das als, ich gehe mal in die Vermieterperspektive und nehme wirklich mal den realistischeren Fall, dass mein Mieter dann nicht auszieht. Ich glaube, dass der
ja, andere, ist realistisch.
Der ist aber interessant, aber den, ja, das wäre mir, fand ich übrigens mal zu dem Teil ein salomonisches Urteil, muss man ja fast sagen. Ist ja mal interessant und auch was man mit gesundem Menschenverstand erklären kann. Das sind beides ja keine Sachen, die mir immer vorkommen, wenn ich mit Juristen hier spreche. Also der schön. Jetzt nehmen wir mal den Fall, mein Mieter zieht nicht aus. Ich mahne den natürlich, fordere den zum Auszug auch entsprechend auf. Das tut er nicht. Er zahlt ja aber auch nichts mehr, dann in der Regel in so einem Fall, schätze ich mal. Das heißt, ich klage meine Nutzungsentschädigung ein, bekomme dann auch Recht und wenn ich dann Recht bekommen habe, ist das dann praktisch das gleiche Verfahren, mit dem ich auch diesen ganzen, den Titel erwirke, um dann wirklich da tätig zu werden, diesen Mieter dann aus der Wohnung zu entfernen? Also ich muss ja dann nicht nur die Miete bekommen oder die Nutzungsentschädigung für die, meinetwegen 3 Monate, 4 Monate, die jetzt so ein Verfahren dauert, sondern es muss ja dann noch festgestellt werden, okay, der muss nicht nur die Nutzungsentschädigung zahlen, sondern der muss jetzt auch ausziehen, das ist ordnungsgemäß gekündigt.
Ja, das würde man vermutlich in einer Klage machen. Da macht man einfach mehrere Anträge. Und da muss man unter Umständen halt ein bisschen nachziehen und halt immer wieder erhöhen, ja. Aber das würde man in einer Klage machen und dann eben hat man den Titel, mit dem man das dann durchsetzen kann. Und das sollte man dann auch einfach schleunigst machen. Nicht lange warten. Macht man ja sowieso nicht als ordentlicher Vermieter.
Also das da nochmal als Hinweis, ich glaube, das hatten wir auch schon an verschiedenen anderen Stellen, auch wenn es um Miete geht, die nicht gezahlt wird, das muss man schon alles ordnungsgemäß anmahnen, sonst hat man da am Ende wirklich schlechte Karten, würde ich sagen. Jetzt hattest du einen zweiten Fall ja mal eben gesagt, da ging es um das Thema Enteignung. Da habe ich ehrlich gesagt immer vor Augen eine Autobahn, die durch mein Wohnhaus gebaut werden soll.
Das war's dann mit dem Wohnhaus.
Ja, genau. Was ist da denn eigentlich so der Rahmen, in dem so etwas passieren kann jetzt in Deutschland? Also jetzt haben wir eben schon festgestellt, als wir im Vorgespräch gesprochen haben, es gibt jetzt ein 500 Milliarden Euro Infrastrukturpaket plus minus. Also wer weiß, ob da jetzt bald wild nochmal neue Bahntrassen oder Autobahnbrücken durch die Gegend gebaut werden. Aber ist es wirklich immer so ein Fall, sowas kann eigentlich nur vorkommen, wenn der Staat jetzt was von mir will, wenn mein Gebäude irgendwo im Weg ist? Oder was sind das eigentlich für Fälle?
Ich hatte versucht, vorher auch mal Zahlen zu kriegen, aber es gibt gar keine Zahlen. Also ich bin jetzt nicht fündig geworden, was Enteignung betrifft. Und ich denke auch, dass bislang der Staat da mehr als zurückhaltend war mit Enteignung, weil es eben auch ein bisschen noch andere Mittel gibt. Und Planungen für solche Infrastrukturprojekte ja Jahre dauern, wie Kammerhelle. Ich denke, weiterhin wird wahrscheinlich die wahrscheinlichste Möglichkeit für eine Enteignung sein, dass Infrastrukturprojekte gebaut werden sollen. Ich weiß es jetzt selbst, wo ich wohne, um die Ecke rum bei uns, dass dort die Straße erweitert werden musste, weil ein Zufahrt zum Krankenhaus gemacht werden musste. Da hat die Gemeinde auch nicht enteignet, sondern die haben gewartet, bis sie die ganzen Sachen ankaufen konnten. Ja. Aber grundsätzlich, hier kommen wir jetzt ins Grundgesetz, komme ich ja selten, aber in dem Fall schon, Artikel 14 Absatz 3 Grundgesetz sagt, zum Wohle der Allgemeinheit, ja, darf man enteignen. Das ist nicht zu verwechseln übrigens mit dem Vorkaufsrecht, das die Gemeinden haben. Wenn ich meine Immobilie verkaufe, hat die Gemeinde ja immer ein Vorkaufsrecht. Das heißt, ich schicke den Vertrag hin und sage, damit verkaufe ich es und wenn die Gemeinde es kaufen will, kann sie es kaufen zu dem gleichen Preis. Ja, also damit darf man es nicht verwechseln, das hat damit nichts zu tun. Ist aber, würde ich jetzt mal behaupten, vermutlich die wahrscheinlichste Art, wie Gemeinden auf Dauer irgendwas zusammen kaufen, dass sie da Vorkaufsmöglichkeiten machen oder auch halt Preise anbieten, wo man sagt, okay, dafür mache ich es jetzt. Jedenfalls, das ist damit nicht zu verwechseln. Und es gibt zwei Arten der Enteignung. Es gibt diese endgültige Enteignung, aber es gibt auch eine vorübergehende Enteignung. Und das könnte auf Dauer vielleicht bei der derzeitigen Wohnungsnot unter Umständen sogar noch plausibler werden, also wahrscheinlicher werden. Das ist nämlich nach dem sogenannten, ich muss da selbst ablesen, nach dem Zweckentfremdungsgesetz. Ja. Da werden Wohnungen oder Immobilien, die nicht in Ordnung gehalten werden und verlottern, auch zum Beispiel denkmalgeschützte Immobilien, vorübergehend enteignet, in Ordnung gebracht und können dann wieder zurückübertragen werden. Das gibt es durchaus. Es gab es ja auch schon mal so, dass man in manchen Städten sagen, man darf Immobilien nicht leer stehen lassen, man muss die vermieten. Das ist so eine Art vorübergehende Enteignung. Und dann haben wir eben die dauerhafte Enteignung. Also ich kann mich noch erinnern, als Kind in der Nähe bei uns wurde mal eine Talsperre gebaut und da ist ein ganzes Dorf umgesiedelt worden. Ja,
ja, ich meine, man denkt ja auch so schnell an, weiß ich nicht, Braunkohlebagger von RWE oder sowas. Ne? Das sind ja so Bilder, die dann eher ins Auge stechen. Aber ich glaube, da hast du schon ein paar gute Fälle genannt. Und dieses Zweckentfremdungsverbot, das finde ich wirklich nochmal interessant, dass du darauf hinweist, weil klar, Leerstand wird ja immer mehr ein Thema, Wohnraum wird immer mehr ein Thema und auch teilweise, es gibt ja Immobilien, da weiß man am Ende vielleicht gar nicht mehr, welcher Holding in Luxemburg das jetzt gehört und an wen man sich da eigentlich wenden muss. Die werden irgendwie, die verfallen, die Mieter haben keine Heizung, was auch immer und irgendwann.
Bei Erbengemeinschaften, genau, bei Erbengemeinschaften, absolut üblich, okay. Ja. Ja.
Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Aber mich würde mal eben interessieren, bevor wir auf das Thema Erbschaft nochmal einschränken, ja. Wonach richtet sich denn da, was ein Staat dann zahlen muss? Also ich glaube, es ist ja hochindividuell vermutlich, ne? Muss halt von Fall zu Fall irgendwie betrachtet werden, das ist irgendwie klar. Aber gibt es da Regelungen, wie so ein Kaufpreis dann zusammengesetzt werden muss oder bei so einer kurzfristigen oder so einer vorübergehenden Enteignung, was da gezahlt werden muss, wie so der Rahmen ist?
Es ist auch der Verkehrswert, der örtliche. Unter Umständen muss ein Gutachter geholt werden. Und da kann man sich sicherlich auch vorzüglich streiten. Ja, also ja, die Leute haben ja meistens so den Hang, ihre eigene Immobilie etwas zu überbewerten. Ja, die wenigsten gucken sie sich mal objektiv von außen an. Aber das ist der Verkehrswert, ja. Und unter Umständen, wie gesagt, wird ein Gutachter genommen und der bewertet das dann. Und auch hier muss man unterscheiden. Man kann sich streiten, entweder darf ich überhaupt enteignet werden oder man streitet sich einfach nur und sagt, ja, kein Problem, ich verkaufe es dir gern und streitet sich nur über den Preis. Ja, gibt ja auch nochmal zwei Dinge. Diese Totalenteignung, sage ich jetzt mal, also wo ich es überhaupt nicht will, ja, darf einfach nur das letzte Mittel sein. Und die Gemeinde muss nachweisen oder wer immer die Enteignung macht, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Und das ist natürlich ein langwieriger Weg. Ja.
Ja.
Sehr langwieriger Weg, ja. Und das ist wichtig, man muss vorher versucht haben, ihm das abzukaufen. Ja, also man muss hingegangen sein und ein Angebot gemacht haben, das man nicht ablehnen kann. Ja, das ist jetzt nicht so, dass die dunklen Herren kommen und sagen, wir haben hier ein Angebot für Sie, das können Sie nicht ablehnen. Aber es muss eben ein ordentliches Verkaufsangebot da sein. Also das muss sein. Und dann eben eine entsprechende Entschädigung angeboten werden. Die Entschädigung ist üblicherweise, wenn ich in der Gemeinde bin oder so, also in der Stadt, ist üblicherweise Geld. Wenn jetzt zum Beispiel ein Bauernhof enteignet werden würde, ist ja nicht ganz unwahrscheinlich bei Straßenführungen, dann kann es unter Umständen sein, dass man ihm auch eine Entschädigung also ein anderes Grundstück anbieten muss, wo er seinen Bauernhof weiterführen kann.
Okay.
Das kann eben auch sein. Und eben genau, muss ihm eben die Entschädigung angeboten haben, die muss ausreichend gewesen sein. Und wenn man sich dann nicht einigt, dann gibt es einen sogenannten, die Begriffe habe ich mir alle aufgeschrieben, weil die kann sich kein Mensch merken, einen Enteignungsausschuss, der einen Enteignungsbeschluss erfasst. Ja. Und dagegen kann man sich auch wieder wehren, sodass ich davon ausgehe, dass die Gemeinde doch vorher ein Angebot macht, das man nicht ablehnen kann. Ja,
ja, okay. Also man merkt schon, auch auf der Zeitschiene können da ein paar Jahre ins Land gehen, bis da alles
Schatten
hat, was da zu tun ist, damit man da nicht irgendwelche Regelungen missachtet. Das ist auf jeden Fall, wie du sagst, jetzt glaube ich nichts, wo man einen Brief bekommt und am nächsten Tag ist man nicht mehr Eigentümer.
Ja, genau.
Ja, das kann man, glaube ich, mal ausschließen.
Ja, genau. Und dann gibt es halt nur die Möglichkeit, dass man sich über die Höhe streitet. Und da gibt es dann das sogenannte Entschädigungsfestsetzungsverfahren. Ja, und dann wird dann ein Gutachter genommen, der guckt sich das an. Wahrscheinlich streitet man sich darüber dann auch noch.
Also, falls man jemals passiert, dann würde ich sagen, sitzen wir wieder hier. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir darüber nochmal sprechen, ist dann wirklich verschwindend gering. Wenn jemand da eine Erfahrung gemacht hat, gerne mal melden. Mir fällt nur noch eine Sache ein, wo das vielleicht mal sein könnte. Ist es nicht auch bei Baugebieten vielleicht tatsächlich so? Also ich kenne das, ich komme aus einer ländlicheren Gegend. Es waren früher alles so Bauernfelder und dann werden die zusammengefasst zu einem Baugebiet. Und da war es tatsächlich so, das, was ich weiß, ist, dass viele Bauern damit dann sehr viel Geld verdient haben, weil die ein paar im Gegenzug ein paar Baugrundstücke dann davon bekommen haben, die dann top angeschlossen waren und die selber vermarkten oder nutzen konnten. Aber klar, wenn sich dann einer da querstellt und der praktisch so das mittlere Stück hat, dann könnte ich mir vorstellen, ist das vielleicht nochmal ein Fall, wo man das mal irgendwo gehört haben kann.
Ja, da werden üblicherweise so die Preise hochgetrieben. Also wir haben bei uns in München in der Nähe gibt es den Ort Dachau und da gibt es die Dachauer Fruchtfolge, ja. Das ist Ackerbau, Bauerwartungsland, Bauland, ja, so heißt es dann. Also ich denke, dass das da auch über das Geld läuft oder eben über Ausgleichsflächen, die kriegen. Ja, ansonsten weiß ich, also bei meiner Oma war das auch so, da wurde dann die Umgehungsstraße gebaut und dann hat sie ein ganzes Stück ihres Grundstücks weggegeben. Also ich denke, dass die Gemeinde im eigenen Interesse da natürlich auch versucht, das friedlich zu lösen.
Dann kommen wir mal zu Punkten, wo es mehr vielleicht im Streit endet, hast du gerade schon gesagt. Das Thema Erbengemeinschaft, Erbrecht. Was sind da denn so übliche Fälle, über die man sich dann streitet?
Naja, im Erbrecht ist das große Problem, dass man sehr schnell plötzlich Eigentümer eines Hauses wird. Man glaubt es nicht. Nicht alle finden das so prickelnd, ja, plötzlich eine Immobilie zu haben. Insbesondere dann nicht, wenn sie die Immobilie auch noch mit anderen zusammen erben und vielleicht noch mit der zweiten Frau ihres Vaters. Ja, sowas habe ich gerade. Also da hört dann der Spaß bei den Leuten wirklich auf, weil mit einer Immobilie kommen ja nicht nur Rechten, es kommen ja auch Pflichten. Darf man nicht vergessen, ja. So eine Immobilie kann auch teuer sein. Und wenn sie heruntergewohnt ist oder wenn mal gerade draußen nochmal der Asphalt neu gemacht wird und so weiter. Und da befindet man sich plötzlich in einer Eigentümergemeinschaft mit Leuten, die einem vielleicht auch gar nichts sagen. Ja. Und hauptsächlich habe ich diese Fälle, wenn zum Beispiel die Ehefrau oder der Ehemann, die haben zusammen bewohnt, also der überlebende Ehegatte ist in der Wohnung noch drin oder in dem Haus. Oder vielleicht irgendwelche Kinder drin sind, die in dem Haus sind und das Ganze nicht über Nießbrauch abgesichert ist, sondern einfach entweder weil dem anderen Ehegatten auch die Hälfte des Hauses schon gehört. Ja, aber jedenfalls da plötzlich hat man da jemanden drin in der Wohnung, der wohnt da drin. Ja, gleichzeitig kriegt man die Grundsteuererklärung von der Gemeinde und soll die mitbezahlen. Ja. Und da ist es so, dass man dann allerdings gegenüber demjenigen, der die Wohnung nutzt, auch einen Nutzungsersatz geltend machen kann. Ja. Und wichtig hierbei allerdings, dass man nicht jetzt gleich da sagt, zahl mir einen Nutzungsersatz. Das ist ein bisschen strittig. Also nicht gleich sagen, zahl mir einen Nutzungsersatz, sondern und dann klagt, ja. Da könnte man hinten runterfallen, sondern man muss eine ordentliche Aufforderung machen, sagen, entweder ziehst du aus oder du zahlst Nutzungsersatz. Ja. Und dann kann man klagen, wenn das nicht passiert. Und man muss einfach sagen, so ein Schreiben losschicken, da kommt es zur Klage. Denn wenn Kinder das erben, habe ich eigentlich selten erlebt, dass sie ihre Mutter oder ihren Vater zum Nutzungsersatz auffordern. Ja. Also und dann kommt es eben zur Klage und auch hier ist es der Verkehrswert, es kommt drauf an, was ist für eine Immobilie und so weiter. Aber wichtig ist auch hier vorher auffordern, entweder raus oder Nutzungsersatz zahlen.
Das ist ja wirklich auch ein Fall, da wird es ja, wie du sagtest, auch schnell hässlich, wie das bei so Erbthemen ja oft ist. Was würdest du denn sagen, was wäre denn so eine Anleitung, das mal so ein bisschen sicherer im Vorfeld schon aufzusetzen? Kann man so ein Thema Erbschaft dann auch besser einfach vorher regeln oder Nießbrauch besser regeln? Oder was sind so Fälle, wo du sagen würdest, okay, wenn man das so vorbereitet, dann läuft es jetzt nicht auf solche Problematiken heraus?
Unter Vorbehalt, weil es ist wirklich sehr, sehr individuell. Ich sehe immer, dass die Leute nur im Internet rumgoogeln oder mittlerweile KI benutzen und sich dann irgendwas zusammenreimen. Ja, muss man ein bisschen aufpassen. Aber zum Beispiel bei Ehegatten, die gemeinsam das Haus haben, ist zum Beispiel das Berliner Testament ganz sinnvoll. Das heißt, sie setzen sich gegenseitig ein und die Kinder werden Erben des Letztüberlebenden. Gibt es immer auch ein Risiko, weil die Kinder können natürlich nach Tod des Erstversterbenden immer den Pflichtteil verlangen. Ja, dann sind sie am Ende wieder auch nur auf dem Pflichtteil, aber sie können den verlangen. Und bei vielen habe ich es halt schon erlebt, die haben nur das Haus und sonst nichts. Und sollen dann, je nachdem, wie viele Kinder es sind, kannst du wenn wir gerade nachrechnen, Juris 9 Kalkulat, ein Viertel des Hauses sein. Nee, ein Achtel. Ein Achtel, genau, weil die Hälfte gehört der Frau und die andere Hälfte auch. Aber das kann eben schon im Ballungsraum München, ist das ein ordentlicher Preis, über den wir hier reden. Ja. Das Risiko besteht immer, also man muss immer auch überlegen, dass da hinten was kommen kann. Ja. Und aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Man kann die Immobilie auf die Kinder vorzeitig übertragen und sich einen Nießbrauch einräumen lassen. Für beide eben, für beide. Und dann bleibt bis zum Letztüberlebenden der Nießbrauch drin. Das ist jetzt nicht unter steuerlichen Aspekten, was ich hier sage. Ja? Also steuerlich ist wieder ein ganz anderes Thema. Das kann man auch machen. Ja. ist natürlich immer nur dann, wenn es um Kinder und Eltern geht. Oftmals, ja, Kinder und Eltern. Wenn aber zum Beispiel ein Ehepaar stirbt, ja, das kann nicht kommen. Aber wie gesagt, also meistens ist es ja so, dass die Kinder plötzlich halt Erben werden von dem Gebäude und Miteigentümerschaft von irgendwem haben. Aber meistens ist der Konflikt bei den angeheirateten zweiten Ehepartnern dann.
Das kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass es da sich trefflich streiten lässt auf vielen Ebenen.
Genau, und es ist auch nicht so, viele denken dann, ja, jetzt will ich die Miete haben, das soll er mir bitte auf mein Konto überweisen und geben mir ihr Konto. Ja, ihre Kontonummer, die soll ich dann mit aufnehmen. So läuft es nicht. Der Nutzer muss die Miete an die Erbengemeinschaft, die Nutzungsentschädigung an die Erbengemeinschaft zahlen und das wird dann schön gesammelt und später verteilt. Ja, das heißt, der Nutzer bekommt einen Teil, also wenn jetzt zum Beispiel Hälfte, Hälfte ist, ja, bekommt der Nutzer im Endeffekt die Hälfte seiner Miete wieder nachher. Ja. Also
Okay.
es geht an, geht in den gemeinsamen Pott rein, weil Ziel einer Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft, wenn man sich nicht versteht, ist, dass alles liquidiert wird zu Geld und dann das Geld verteilt wird. Ja. Und die Neuregelung, so heißt das, verlangen können auch einzelne Erben. Also es ist jetzt nicht so gerade so, normalerweise in der Erbengemeinschaft muss ja alles einstimmig gemacht werden. Aber das würde ja heißen, dass es nie zur Neuregelung kommt, weil derjenige, der drin wohnt, der sicherlich nicht zustimmt. Das muss nicht sein. Also das geht dann auch anders. Und hier das gleiche Konzept wie vorher wieder, ortsübliche Miete, unter Umständen Gutachten erstellen lassen. Wenn gar nichts klappt, klagen. Also wir haben jetzt auch zum Beispiel eine Klage diesbezüglich laufen.
Ja, das war auf jeden Fall schon mal ein interessanter Ritt durch diese Themen bei Enteignung. Ich glaube, gerade zum Thema Erbrecht ist es auch so, da könnten wir wahrscheinlich stundenlang darüber sprechen und ein paar Fälle konstruieren. Aber da danke ich dir schon mal für deine Zeit und deine Insights. Corinna, schön, dass du wieder da bist und warst. Und wir hören uns sicherlich bald wieder.
Ja, vielen Dank.
Was halten wir für die OBO Takeaways fest? Enteignungen, die kommen selten vor und sind so ziemlich das allerletzte Mittel. Vor Erbschaften lohnt sich es wirklich schon zu Lebzeiten zu klären, was genau geschehen soll. Und dann kann man wirklich nur hoffen, dass die Erbengemeinschaft noch ein bisschen Goodwill untereinander hat. Und für den Fall, dass du deinen Mieter kündigst und der nicht aussieht, kann die Nutzungsentschädigung höher ausfallen als die eigentliche Miete vorher. Wichtig aber in jedem Fall, schriftlich kommunizieren, Ansprüche immer möglichst schnell anmelden. Und wer in solchen Fällen meine anwaltliche Einschätzung haben will, der kann sich auch an Corinna wenden. Den Link findest du in den Shownotes. Wenn dich ein weiteres rechtliches Thema interessiert, schreib mir gerne an podcast@urbio.com. Dann hören wir Corinna vielleicht bald schon wieder. Das war's aber für heute. Mach's gut, bis bald. Ciao.